Pizza Talk!
Jay und Gofi erklären die Welt.
Hallo, liebe Hossa-Freunde. Heute ist Pfingstsonntag. Und wir sind wieder da. Und schon ein bisschen müde, weil wir schon einen Talk aufgenommen haben und uns jetzt überlegt haben, was wir heute an Pfingsten sprechen könnten.
Ja, genau.
Und uns ist, ja, wir haben so gedacht, die ganze Frage nach dem Gott begegnen. Es wurden ja, manchmal werden uns ja Fragen gestellt, worüber wir so sprechen könnten. Und so das Thema Heiliger Geist wurde öfters mal gefragt. Das hätte sich vielleicht auch angeboten heute. Mhm. Kommen wir auch natürlich in der ganzen Thematik mit drauf. Und das Thema Geburtsstunde der Gemeinde auch. Aber das wollen wir auch noch mal ein andermal machen. Also Gemeinde, was ist das? Wie kann man das heute denken? Und so weiter. Aber wir haben uns jetzt überlegt, Gebet wäre eigentlich ein spannendes Thema.
Ja.
Ja.
Gebet und Begegnung mit Gott.
Genau.
Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr schon mal eine Folge dazu.
Genau, auch an Pfingsten.
Haben uns über Gottes Erfahrung Gedanken gemacht und das Thema Mystik kam irgendwie auf in den Kommentaren hier und da.
Haben und Leute wir sprechen ja auch immer mal wieder drüber.
Dass genau, uns, das dass Gespräch das mit Jens hatte das kurz als Thema.
Ja, genau.
Da taucht es auf, ja. Und
ja, jetzt wollen wir heute mal in die Richtung gehen. Haben... Genau, und wir machen heute den Salmon mal hinten, oder?
Können wir machen.
Weil wir sind jetzt schon fast drin.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Ich finde es gut, ja.
Oh, ich bin mal gespannt, wie das Gespräch wird, Gofi. Ich bin irgendwie echt groggy. Vielleicht müssen wir zwischendrin ausmachen und sagen, wir müssen das vertagen.
Mal schauen. Also das ist ja bei uns ganz oft der Fall, dass wir irgendwo reinstürzen, wie die Nichtschwimmer ins Schwimmerbecken. Und dann sagt irgendeine Stimme zu uns, jetzt schaut mal, wie er ans andere Ende kommt.
Genau.
Und bisher haben wir es immer noch geschafft. Wir sind zwar zwischendurch hin und wieder mal fast abgesoffen, aber wir haben es dann meistens geschafft. Irgendein Bademeister hat uns meistens wieder rausgeholt.
Ja, ach, das ist so witzig irgendwie. Jetzt mit Hossa, ich meine jetzt nochmal nebenbei, ne? Es ist ja, passiert gerade viel, wir machen Hossa Talk Live und sind ja jetzt seit einiger Zeit jetzt wöchentlich auf Sendung. Mhm. Manchmal, unter manchen Folgen explodieren die Kommentare und man, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin die ganze Woche irgendwie nur noch bei Hossa irgendwie.
Ja.
Also es ist schon auch manchmal ein bisschen anstrengend, oder?
Es ist schon herausfordernd, finde ich auch. Und ich habe auch mal, es gibt auch Tage, wo ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Hossa Talk habe.
Ja.
Da gucke ich auch ganz bewusst nicht bei Facebook nach und auch nicht auf die Webseite, weil ich denke, ich kann jetzt gerade einfach nicht mehr. Ich habe auch noch andere Lebensthemen, die mich beschäftigen. Ja. Und ich bin dann ganz froh, wenn Leute dann auf unserer Seite auch untereinander anfangen zu diskutieren.
Genau.
Da freue ich mich sehr drüber.
Das ist total schön, nur wir müssen die Kommentare ja freischalten. Also wenn du nicht guckst, dann bin ich derjenige, der die ganzen Dinger liest.
Ja, das stimmt.
Und damit das nicht irgendwie zugespammt wird oder so.
Ja.
Also manchmal melden wir uns ja auch eine Weile nicht, aber in der Regel liest wenigstens einer von uns alle eure Kommentare. Also, augenblicklich bin meistens ich das.
Das stimmt.
Ja, von daher, wir haben Anfang Mai, wir haben ja gesagt, bis zur Sommerpause überlegen wir uns, ob das mit dem Wöchentlichen geht.
Ja.
Bin mal gespannt. Zwischenbericht.
Zwischenbericht. Es ist herausfordernder, als ich dachte. Weil ihr, die uns zuhört und dann euch beteiligt, ja auch wahrgenommen werden möchtet und das will ja auch wahrgenommen werden.
Ja.
Man muss ja darauf reagieren. Das ist ein bisschen das Herausfordernde. Der technische Aufwand ist okay. Ich meine, das sind immer noch so die zweieinhalb Tage in der Woche. Das ist auch eine Menge Holz, was dann an Zeit drauf geht. Aber das ist dann irgendwann abgeschlossen, während die Kommentare ja weitergehen, Beteiligung weitergeht. Und das hält uns natürlich immer so ein bisschen in Atem. Ich muss noch mal ein bisschen gucken bis zum Sommer. Also ja, ich würde es eigentlich gerne wöchentlich weitermachen. Ich finde es eigentlich ganz, ganz toll.
Ich finde es eigentlich auch super. Wir haben auch
es besetzt einen geistig nur so. Ne? Ja, also genau, wenn man jetzt noch andere Projekte hat, über die man gerne nachdenken möchte, es ist manchmal schwer, sich zu lösen und sich auf neue Themen zu konzentrieren.
Also manchmal denken wir bräuchten irgendwie jemanden, der uns ein bisschen zuarbeitet.
Mhm. Ja.
Also gerade so, was die Moderation der Kommentare angeht oder irgendwie sowas. Weil das manchmal echt schwer zu bewältigen ist. Und
genau.
Zumindest ich habe ja noch einen Job. Und Gofi ist eigentlich ja auch Künstler.
Eigentlich
und so weiter.
Ja, ich brauche eigentlich meinen Kopf auch noch für andere Themen.
Ja, also irgendwie. Aber das ist spannend. Und jetzt, das soll, wir wollen ja gar nicht jammern.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Hossa macht Riesenspaß und wir freuen uns total. Haben das ja auch in der letzten Folge gesagt, wenn wir Leute von euch treffen, bei Hossa Live oder so, das ist immer Bombe.
Ja.
Also, weil das halt nicht nur, so am Anfang haben wir das ja so als Anarcho-Projekt gestartet, irgendwie einfach mal so in den Äther hauen und jetzt merken wir, entstehen da auch Beziehungen und Leute kommentieren oft und mit den Namen können wir jetzt was anfangen
genau.
Und dann kommen manchmal eben Gesichter dazu.
Ja.
Und das finde ich total schön, weil es irgendwie Hossa einfach jetzt nicht nur so unser kleiner Freizeitspaß ist, sondern so eine Community entsteht.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr eine Selbsthilfegruppe für geschädigte Evangelikale.
Genau.
Was es uns am Anfang ein bisschen vorgeworfen wurde, sondern es ist eine große Gruppe von Leuten, die hören, die sich beteiligen und wo es gar nicht mehr nur um Problembewältigung geht, sondern es geht oft auch um die Frage, ja, wie können wir es denn jetzt machen, wenn wir manche Dinge jetzt kritischer sehen vielleicht als früher oder so.
Genau, oder wie ist das denn eben jetzt 21. Jahrhundert, so die Grenzen verschwimmen irgendwie. Früher waren die Freund- und Feindbilder alle sehr, sehr klar. Hm. Keine Ahnung, inzwischen verbrüdern sich die sehr konservativen Evangelikalen mit der katholischen Kirche, wo du auch denkst irgendwie, hups, wo kommt denn das her? das war doch mal die Hure Babylon.
Genau.
Ja, die eher progressiv orientierten Christen wildern bei den Buddhisten.
Und dann gibt es natürlich Verwerfungen innerhalb der Kirche, die früher mal ganz klar die Liberalen waren. Und das ist jetzt plötzlich auch nicht mehr so einfach. Die gehen sich gegenseitig an die Wäsche, weil die einen nicht liberal genug sind und die anderen viel zu liberal. Und weil die Liberalen plötzlich missionieren wollen und die anderen vom Glauben abfallen, also von ihrem irgendwie schon abgefallenen Glauben abgefallen sind. Und
also das Verrückte ist, ich finde, wir leben in so einer spannenden Zeit, gerade weil diese ganzen Lager, also zwar auf dem Papier wesentlich vehementer aufgehen, aber innerhalb der ganzen Bewegung der Christen, sag ich mal, ne, ist so ein Flow. Und du weißt manchmal nicht mehr, stehe ich jetzt eigentlich rechts oder links oder wo. Und die Grenzen verschwimmen innerhalb der Sache wesentlich mehr als früher. Und das finde ich eigentlich total spannend.
Das ist total spannend. Ja, ich finde es schön.
Ja, und letzten Endes fragen sich alle, wie geht das denn jetzt im 21. Jahrhundert? Jetzt haben wir charismatische Bewegung gehabt, wir haben Willow gehabt. Mhm. Jetzt engagieren wir uns alle auch wieder ein bisschen mehr sozial. Mhm. Aber was bedeutet Spiritualität und Christsein denn jetzt? Und wie gesagt, dass es nicht mehr so klar zu sagen ist, okay, lies dieses Buch und da steht's drin.
Ja.
Von Gemeindepfarrer XY, der dann die Stimme für die ganze Sache ist. Und da klingelt das Telefon.
Schöne Musik.
Ja, ne?
Wow.
Ich muss da mal kurz rangehen, liebe Freunde.
Gleichzeitig es gibt immer mehr Leute, die in dieser ganzen Entwicklung dann auch selber gar nicht mehr genau wissen, wo sie stehen. Oder wo sie, also die, ich glaube, es geht vielen Leuten, vielen Hörern von Hossa Talk, auch so wie uns beiden, dass es einfach nicht mehr so ganz klar ist, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo gehöre ich eigentlich dazu, wo möchte ich überhaupt dazugehören,
genau.
Wo bitte um Himmels Willen nicht mehr und so. Ja, und das ist das Spannende. Das ist manchmal, das ist auch Reifungselend, glaube ich,
das
was
ist,
die gesamte Christenheit möglicherweise gerade durchmacht, ne, wir alle.
Ja, und natürlich hat das auch was damit zu tun, dass eben, keine Ahnung, das Christentum als Belehrungsinstanz, als die Deutungshoheit der westlichen Welt, natürlich, dass die Zeit rum ist. So. Und man eine Zeit lang das noch so ein bisschen nachgefeiert hat oder es dann ghettoisiert nachgefeiert hat. Und jetzt inzwischen, man halt merkt, die Welt rückt näher zusammen, globalisiert. Du kriegst jede Lehre. Früher musstest du Monate warten, bis du, keine Ahnung, gehört hast, was der Zwingli denn nun wieder gesagt hat oder so. Heute kriegst du es in 0, nichts an deinen Computer geliefert. Und das ist ja total spannend, wir alle wissen viel, 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 viel mehr als irgendwelche Christen vor irgendwelchen Zeiten. Und gleichzeitig stehen wir natürlich in der Bredouille, uns zu fragen, ja, was machen wir jetzt damit und wo geht's denn nun lang?
Und da gibt es dann eben immer wieder auch mal Kommentare von Hörern oder Hörerinnen, die sagen, bitte kritisiert doch mal nicht nur, sondern sagt doch mal positiv, machen wir auch eigentlich gar nicht, aber sagt doch mal, wie würdet ihr das denn jetzt positiv an, wie macht ihr das denn eigentlich? So, was sind denn gute Modelle, an denen ich mich vielleicht auch orientieren kann oder so? Haben wir jetzt in Frankfurt bei unserem Live-Talk wieder die Frage gehört, bitte macht es doch mal konkret positiv so.
Ja, ja.
Das ist auch gut.
Genau. Und das ist letztendlich auch dann die Frage, die wir uns heute stellen, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, Gott begegnen, wie macht man das denn? Mhm. So Pfingsten, der Heilige Geist kommt über eine Gruppe von Menschen, die geraten in Verzückung und sprechen in anderen Sprachen und daraus ergibt sich eine riesen Missionsveranstaltung und so weiter. Das hat man nun ja nicht so häufig im normalen Alltag. Auch in der Bibel übrigens nicht, im Neuen Testament.
Auch in der Kirchengeschichte nicht dauernd.
Ja, nicht pausenlos.
Aber eben immer wieder mal punktuell.
Immer punktuell.
Aber was bedeutet das theologisch überhaupt?
Genau. Ich würde sagen, wir lesen mal einen Kommentar von der Anna vor, den die bei uns im Forum geschrieben hat. Der, finde ich, eine gute Einleitung zu unserem Thema ist. Ich fände ja mal eine Folge über Gebet sehr spannend. Wie haltet ihr das? Wo, wann, warum? Wie sprecht ihr Gott an? Stellt ihr ihn euch dabei irgendwie vor? Was betet ihr? Mit wem? Hat sich euer Gebetsleben durch die De- und Neukonstruktionsphase verändert? Spürt ihr Gott, wenn ihr mit ihm sprecht? Habt ihr den Eindruck, dass er antwortet? Super, oder?
Ja, alles super.
Super, genau.
Und ich denke gerade schon ganz doll nach.
Ja. Ja, Goofy, wie machst du das?
Sollen wir wieder mit unserer Geschichte anfangen, wie wir es mal gelernt haben? Oder wollen wir einfach mal direkt, wie es jetzt ist? Also, vielleicht einfach mal direkt rein, mit beiden Füßen voraus.
Ja, so ein bisschen Rückschau kommt eh, denke ich.
Lässt sich nicht verhindern, ne?
Lässt sich nicht verhindern.
Ich denke schon, dass mein Gebetsleben sich verändert hat in den letzten Jahren. Ich bete nicht mehr so bewusst zu bestimmten Zeiten. Also,
Hast du früher klassisch so stille Zeit gemacht?
Ja.
Auch, also, wann hast du das immer gemacht? Morgens oder was?
Ich habe das morgens gemacht. Ich habe vor allen Dingen, nachdem ich so eine Art von, vielleicht kann man das erweckliches Erlebnis gehabt habe, Ende der 90er Jahre, wo ich eine Gotteserfahrung hatte, würde ich sagen.
Ja.
Da hat sich für mich eine recht große Begeisterung für Jesus und für den Glauben entwickelt. Die war dann plötzlich einfach da. Und dann habe ich sehr bewusst morgens Bibel gelesen und gebetet.
Ja.
Und weil ich war Student, ich hatte Zeit.
Ja.
Das muss man immer dazu sagen.
Ja, genau. Ja.
Und das habe ich jeden Morgen etwa eine Stunde gemacht. Und zwar habe ich das nicht aus einem Pflichtgefühl gemacht, sondern weil ich einfach Bock hatte.
Ja.
Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, schnell aufstehen, Bibel lesen.
Ja.
Ich hatte nämlich so einen Hunger. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich kriege einen neuen Blick auf den Glauben. So wie ich da, bis dahin hatte ich das als eine recht, also mehr wie so eine Pflichterfüllung wahrgenommen. Man macht das halt so. Und es gab ganz bestimmt in meinem Umfeld solch begeisterte Christen, die das nicht einfach nur als Pflichterfüllung gemacht haben. Aber ich würde sagen, meine Freunde und ich, Altersgenossen und so, dass das Gros der Christen um mich herum, die haben einfach gewusst, das ist gut. So wie man joggen geht, nicht weil man da so einen Bock drauf hat, zu keuchen und zu schwitzen, sondern weil man sagt, das tut meinem Körper halt gut. Ja. Ne? Du guckst mich sehr verständnisvoll an. Ja. Und so habe ich über die längste Zeit meines Lebens Christsein erlebt. Also als Pflichterfüllung, als etwas, was halt gut ist, was halt irgendwie gemacht werden muss. Ne? Aber das hat nie Spaß gemacht. Ich habe nie wirklich Lust drauf gehabt. Und mit dieser Gotteserfahrung hat sich das vollkommen geändert. Damals, dass ich wollte mehr wissen. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich lese die Bibel ganz neu mit ganz anderen Augen und plötzlich habe ich Dinge darin erkannt, entdeckt, die ich so spannend fand und die mein Leben plötzlich so reich gemacht hat und so bunt gemacht hat irgendwie, dass ich das unbedingt wissen wollte. Ja. Und das war keine Mühe, sondern das war Lust. Das war wirklich einfach Lust an neben so eine Entdeckerlust war das.
Ja, geil.
Und das hat sich aber schon geändert. Erstmal mit persönlichen Katastrophen, die ich erlebt habe. Ja. Die Geburt unseres ersten Sohnes war katastrophal, also schlimm, also gefährlich, lebensgefährlich, sowohl für meine Frau als auch für unseren Sohn. Ja. Der kam auf die Intensivstation und wir wussten die ersten Tage nicht, wird er das überleben. Und das hat meinen Glauben schon heftig erschüttert. Also das, was da vorher als kindliches Vertrauen bei mir war, ist mir erstmal abhandengekommen.
Ja.
Und ich habe plötzlich nicht mehr genau gewusst, wie dieser Gott mir gegenüber eigentlich ist, wie der sich zu mir verhält, was der von mir denkt und so. Und dadurch hat das schon recht doll Schaden genommen. Ne? Also diese Leichtfüßigkeit im Glauben ist mir erstmal abhandengekommen. Und ich habe mich zwar einigermaßen wieder daraus berappeln können. Und ich denke, dass auch da Wunden wieder geheilt sind und so.
Ja.
Aber dann gibt's ja noch den Alltag. Weil dann ist, du hast ein Kind und der Lebensrhythmus verändert sich und du hast einen Beruf. Und diese riesen Zeitfenster, die ich als jüngerer Mensch noch hatte, die waren einfach nicht mehr da.
Das ist so witzig, ne?
Und das ist normal, ne? Das ist eine normale Geschichte, oder? Wahrscheinlich.
Ja, völlig. Mir hat mal Andreas Malessa gesagt, dass er irgendwann bei sich in der Gemeinde saß und da hätte wieder so ein Student irgendwie so eine feurige Predigt oder so eine Moderation oder Aufruf oder sowas gehalten und sagt, Leute, wir beten zu wenig und der Tag hat doch 24 Stunden. Wie viele davon betet ihr? Und so.
Ja.
Und der Andreas hat so zu mir gesagt, naja, da saß ich mal wieder da und dachte nur, krieg du mal Kinder, mein Freund.
Genau.
Weil es einfach so ist. Ja. So als junger Mensch plappert man dann solche Dinge irgendwie so ein Stück weit nach. Und bei mir war das auch so. Ja. Und wenn das Leben dann, wenn du einen Schritt weiter gehst in deinem Leben mit Verpflichtungen und allem drum und dran, wird das halt schwieriger.
Ja, es wird schwieriger.
Ist so. Ja. Ich muss sagen, bei mir, ich habe, weiß gar nicht, ob ich so eine Phase hatte, also wie du, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, oh ja, ich will unbedingt beten. Ich weiß, in meiner sehr charismatischen Zeit, gut, das war insgesamt alles sehr aufgeladen, also sehr erwartungsgeladen. Mhm. Ne? Und auch das Thema Gebet war da ja ein ganz, ganz wichtiges. Gott will aus uns Betern machen, um die Welt zu verändern. Also sprich, auch der Gedanke, unser Gebet bewirkt was in der Welt und so. Und ich fand das immer total schwierig in unseren sehr emotionalen und hochgeputschten Gottesdiensten, ne, wo man irgendwie dreiviertel Stunde Lobpreis mit einer Band und Halleluja und Sprachengesang und allen Prophetien und dann einer Predigt, die dich irgendwie, also so war das ja damals, so versucht hat, echt über den Zenit zu holen.
Ja, ja.
Und ich dann nach Hause gegangen bin und ja, und jetzt hier mit dem Herrn Jesus und Halleluja und so. Und für mich war das dann so frustrierend, weil ich gemerkt habe, in meinem normalen Leben, in meinem Alltagsleben, also es wurde immer frustrierender, weil das so offensichtlich wurde, dass ich das nicht umsetzen kann zu Hause.
Mhm.
Dass ich das nicht hinkriege, den gleichen Enthusiasmus geistlich zu leben, den ich sonntags irgendwie eingeimpft kriege.
Mhm.
Oder wo auch so Riesenerwartungen aufgemacht worden sind. Ja, und dann spricht Gott zu dir. Und ich habe dann, keine Ahnung, beten nach Larry Lee. Das war so eine Vaterunser. Das Buch hieß, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wo es dann darum ging, Ding, eine Stunde zu beten, ja. Ne, weil die Jünger ja nicht eine Stunde mit Jesus wachen konnten. Ja. Und dann sollte man das anhand des Vaterunsers und mit geistlicher Kriegsführung und allem drum und dran. Oh, und das war dann irgendwann so ein Stress und so mühselig.
Ja, mühsam, ja.
Und wie gesagt, und dieses und Gott suchen und vor allen Dingen mit diesem Enthusiasmus zu suchen, weil das, darin schien ja die Antwort zu sein. Mhm. Gott schien da zu sein, wo Menschen ihre Stimme heben und sagen, oh, und Jesus, jetzt werde ich in Glauben annehmen, dass du in diesem Augenblick mir den rechten Fußnagel schneidest oder was weiß ich was. So, ja. Also irgendwie, das war alles so übergeistlich, so vollgepumpt. Und bei mir wurde das über die Jahre dann immer weniger, weil ich irgendwie gedacht habe, ich bin so gar nicht. Hm. Oder das geht gar nicht. Und es funktioniert für mich auch nicht mehr. Ich konnte das ganz lange nicht benennen.
Ja.
Sondern das war so eine innere Entfremdung. Ich habe dann noch versucht, das so zu machen, meine stille Zeit mit Vollmacht und allem Möglichen und Begeisterung. Hm. Aber ich habe mich innerlich immer weiter davon entfremdet. Wie gesagt, ich habe das lange Zeit, konnte ich das nicht benennen.
Wir hatten in meiner Gemeinde mehr so eine buchhalterische Tradition, Gebetstradition. Also wir hatten eine eigentlich total beeindruckende Veranstaltung, einmal im Monat, die hieß Gebetsnacht.
Mhm.
Und da wurde für die Missionare gebetet. Und von meiner Gemeinde wurden sehr viele Missionare ausgesandt.
Ja.
Und die Gemeinde hat sich verpflichtet, für diese Leute zu beten. Und wir waren ja gar nicht charismatisch, sondern bei uns sah das dann so aus, es gab so, wenn man da hinging zu dieser Gebetsnacht, dann konnte man sich so einen kleinen DIN A5 Ordner holen.
Aha.
Da waren all diese Missionare aufgelistet mit Foto und dann mit so freien Zeilen darunter.
Ja.
Und da konnte man dann die Gebetsanliegen so eintragen, ne?
Ja.
Und dann gab es immer jemanden, der das Ganze moderiert hat und der dann kurz nochmal die Familie oder die jetzt das Ehepaar so vorgestellt hat, wie das ist, in welchem Land die sind, was für Gebetsanliegen es da gibt. Und dann wurde immer das so kontinentmäßig so aufgeteilt.
Ja.
Und dann gab es immer wieder so kleine Gebetsgruppen. Dann wurde so, wir beten jetzt für Südamerika.
Ja.
Und dann wurde sich zueinander gewandt in kleinen Gruppen. Dann hat man sich seinen kleinen Ordner vorgenommen.
Ja.
Und dann hat man die so alle so abgebetet, die Dinger so.
Ja.
Und Herr Jesus, bitte schenk, dass die Familie sich wieder verträgt. Und bitte, Herr Jesus, du weißt, dass das Auto kaputt gegangen ist. Bitte sorg für ein neues Auto. Und Herr Jesus, du weißt, dass der Kindergarten Schluss gemacht hat. Und so weiter und so fort. Das wurde alles so abgearbeitet.
Ja.
Das fing um 20 Uhr an. Und es hörte auf, wenn es fertig war.
Yeah.
Es konnte nachts um eins sein oder um halb zwei. Ne? Yeah. Und die ganz, ganz Harten sind bis zum Schluss geblieben.
Yeah.
Also es begann vielleicht mit einer Größenordnung so von 20, 30 Leuten.
Yeah.
Am Ende saßen da noch so fünf.
Yeah.
Die anderen mussten halt irgendwann nach Hause gehen. Weil die haben das jeden Monat durchgeballert. Ne?
Krass, ey.
Total beeindruckend eigentlich. Aber was das auch für eine interessante Vorstellung von Gebet ist. Ne?
Yeah.
Also wir als Jugendliche, das fand halt immer an unserem Jugendkreistag statt, abends. Yeah. Und einmal im Monat, wir sind halt immer nach der Jugend noch feiern gegangen, ne?
Ja.
Irgendeine Kneipe, trinken, tanzen, keine Ahnung, irgendwas, ne? Aber
ihr habt
einmal
getanzt.
Ja, wir haben das alles gemacht, das durfte man bei uns.
Ja.
Oder, naja, man durfte es vielleicht nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht.
Ja.
Nur, der Jugendkreis fand immer vorher statt und wenn dann Gebetsnacht war, dann hörte der fing immer um 19 Uhr an und der hörte um 20 Uhr auf.
Mhm.
Ne? Und dann standen wir jedes Mal vor der Gewissensentscheidung, bleiben wir zur Gebetsnacht
oder gehen wir feiern?
Oder gehen wir feiern?
Ja.
Und dann sind wir meistens feiern gegangen, aber mit schlechten Gewissen.
Aber mit schlechten Gewissen.
Natürlich, weil wir hätten ja eigentlich mitbeten sollen.
Ja, natürlich.
Aber was für eine verrückte Vorstellung von Gebet auch. Ne? Also irgendwie einerseits finde ich bewundernswert, was für eine Disziplin dahinter steckt. Aber irgendwie auch komisch, dass man dann da so Listen runterbetet, um der Vollständigkeit.
Ja, das ist aber.
So. Aber da war nichts hochgeputscht.
Ja.
Da war kein Enthusiasmus, da war kein Halligalli charismatisch Bullshit, sondern das war einfach.
Aber
wir ziehen das Ding hier durch, so. Bäm.
Aber ist das nicht verrückt?
Voll krass.
Ich meine, man könnte jetzt sagen, also das sind ja irgendwie zwei Traditionen, zwei Frömmigkeiten.
Ja.
Da klingelt mein Sohn mal wieder.
Ach. Ja, das durfte er aber, du hast es ihm erlaubt, glaube ich. Zwei Frömmigkeitstraditionen.
Da bin ich wieder. Das sind zwei Frömmigkeitstraditionen, die von ihrer Äußerung unterschiedlich ja nicht sein könnten.
Ja.
Die sich beide mit dem Thema Gebet befasst haben.
Ja.
So,
ja.
Und auch die Wichtigkeit vom Gebet betont haben. Und irgendwie, zumindest habe ich das, als wir uns vorhin kurz drüber unterhalten haben, auch bei dir rausgehört oder auch bei dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie ist ja ein bisschen die Luft aus dem sowohl so oder als auch anders irgendwann draußen gewesen.
Ja,
ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Hallo Jona.
Hallo
Jona. Willst du kurz unsere Hörer begrüßen?
Mach ich.
Heute sage ich dir mal nicht, du sollst die Fresse halten, sondern heute darfst du mal Hallo sagen.
Hallo.
Ja, das ist mein Sohn Jona. Ja, so, und jetzt verzieh dich.
Ja, ja, irgendwann war die Luft raus, ne?
Ja, aber es ist auch witzig, weil das sind zwei quasi Traditionen diesbezüglich, die, keine Ahnung, völlig auseinanderliegen, auch andere Dinge darin suchen.
Also es war ganz ähnlich wie bei dir, mir. Irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, das bin nicht ich. Ich kann das nicht aufrechterhalten. Das, was ich mir für mich unter Gebet vorstelle und das klafft so weit auseinander. Das ist einfach nicht echt. Das ist nicht ehrlich. Ich kann das nicht machen.
Ja.
Ich finde es sogar schlimm, zu Hause nicht einschlafen zu dürfen, bevor ich nicht meine Liste runtergebetet habe. Das war nämlich bei mir dann so. Also für meine ungläubige Oma und für ich weiß nicht wen, wofür alles. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann hatte ich halt ein schlechtes Gewissen und konnte gar nicht richtig schlafen und so. Ich habe mich irgendwann dagegen ausgesprochen. Ich habe gesagt, das will ich nicht.
Ja, bei mir war das dann, also gut, bei mir führte ja dieses ganze charismatische Ding dazu, dass ich immer mehr überhaupt den Bezug dazu verloren habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, also zum Glauben sozusagen, das macht mich krank.
Mhm.
Dieses ständig auf 180 sein zu sollen oder zu wollen oder zu müssen und das nicht hinzukriegen, das war ja sozusagen der Punkt, wo ich dann immer mehr resignierte und auch tatsächlich eine Zeit lang also gedacht habe, ich bin kurz davor, in die Klapse zu kommen, weil mich das krank macht, weil es alles immer, aber darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ist ja auch, brauchen wir nicht wiederholen, das wisst ihr ja, ihr Außerhörer.
Was mir geholfen hat, glaube ich wirklich, war meine Zugehörigkeit zum Christustreff in Marburg.
Ja.
Wo ich eine Frömmigkeit kennengelernt habe, die sehr viel entspannter war.
Ja.
Da wurde kein Druck aufgebaut, sondern man hat relativ lockere Form des Gebets gepflegt, also mit der Kaffeetasse in der Hand und den Füßen auf dem Tisch. Und es war wichtig, dass gebetet wird, aber manchmal wurde es auch vergessen. Es war nicht sehr prinzipienreiterisch.
Ja.
Und ich weiß, dass viele Leute in dieser Gemeinde gelandet sind, die aus einem relativ stark, also strikten Background kamen, wie ich auch, und die dann eine neue gewisse Freiheit irgendwie auch in ihrem Glauben entdeckt haben. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Ich bin ja nicht mehr im Christustreff in Marburg, aber das hat andere Gründe. Aber das muss ich einfach mal sagen, das habe ich dieser Gemeinde auf jeden Fall zu verdanken, glaube ich.
Das cool.
Hat eine gewisse Offenheit und Freiheit reingebracht. Ja. Sich zu lösen von diesem Gottesbild, der erwartet das jetzt von dir und wenn du es nicht machst, dann ist er sauer.
Das wäre für mich, glaube ich, auch ein erster wichtiger Punkt irgendwie.
Ja.
Wenn man darüber nachdenkt, ein Gebetsleben zu führen, wie in welcher Form das auch immer ist und aus welcher Frömmigkeit das kommt oder so.
Mhm.
Alles, was mit du musst beten zusammenhängt, würde ich erstmal ein Fragezeichen dahinter machen. Mhm. Also alles, was sozusagen dich nicht in eine Freiheit führt, sondern unter den Druck setzt, das machen zu müssen. Und auch, und da, man merkt vielleicht schon, während ich das sage, arbeitet mein Gehirn schon weiter, weil natürlich gibt es auch, keine Ahnung, geistliche Übungen, die durchaus Sinn machen, ähnlich wie du es vorhin mit dem Joggen sagtest, wo man sagt, ich habe gerade keinen Bock, aber ich mach's trotzdem.
Ja.
Ne? Also es lohnt sich ja manchmal tatsächlich, sich zu überwinden.
Ja.
Aber alles, was so daherkommt und sagt, du musst.
Mhm.
Und zwar möglichst so und so lange. Ja. Oder mindestens so und so lange. Ja. All das halte ich für ziemlich ein Kokolores.
Genau, das würde ich gar nicht wegkürzen wollen, aber ich würde gerne gerade nochmal bei dieser Freiheit bleiben. Es gibt zwei Bilder aus dieser Zeit im Christustreff, die mich irgendwie in meiner Erinnerung noch begleiten. Gleich zu Anfang habe ich irgendwo einen Sticker gesehen, den die Gemeinde hatte drucken lassen. Das ist schon ganz lange her. Ein Mensch liegt in der Badewanne mit einem fröhlichen Grinsen im Gesicht. Und die Unterschrift zu dem Bild ist, ich glaube, relax, he did it all oder irgendwie sowas. Ne? Aha, also cool. Jesus hat schon alles getan, also du brauchst die Welt nicht retten, das wurde schon für dich erledigt.
Ja.
Das ist, wie du schon sagtest, natürlich gibt es Dinge, die wir tun müssen, so wie wir auch joggen oder es gibt unangenehme Pflichten oder so. Ja. Es gibt Herausforderungen, die wir annehmen müssen, das will ich gar nicht wegkürzen. Mhm. Aber das hat mir geholfen, ne? Auch diesen anderen Blick auf Frömmigkeit zu haben. So. Hey, hör auf, dich zu überanzustrengen. Das Wichtigste wurde schon für dich getan.
Ja.
Das andere Bild ist echt ein ganz tolles Bild. Das hat übrigens der Markus Rahn gemalt, der mal bei uns zu Gast war.
Ja.
Der kann hervorragend malen.
Ja.
Ist ein toller Künstler. Der hat ein Bild gemalt von Jesus, wie er mitten im Sturm im Boot liegt und schläft.
Von dem Bild erzählt der Thorsten Hebel in ihrer zweiten Predigt.
Wirklich wahr?
Ja.
Und der Jesus liegt, also er bettet seinen Kopf auf ein Kissen, die Wellen toben um das Boot herum, Jesus schläft. Und das Schöne ist, neben Jesus ist ein Platz frei. Also die Herausforderung ist, leg dich daneben, schlaf eine Runde.
Ach, wie schön.
Hör auf, dich zu stressen.
Ja.
Und das ist, das ist so ein freiheitlicher Zug, der dadurch, glaube ich, auch Teil meines Gebetslebens geworden ist, würde ich sagen. Es ist eine schöne Prägung, die ich mitgenommen habe.
Ja, und das wäre für mich auf jeden Fall mal die Präambel. Ne?
Ja.
Also dieser ganze, ich glaube, wenn wir uns fragen, wie Spiritualität im 21. Jahrhundert aussieht, wie Frömmigkeit im 21. Jahrhundert aussieht, und jetzt nicht, dass wir jetzt das heute beantworten, das ist ja Quatsch, aber,
nein, ja.
Aber ich glaube, was nicht mehr geht, also was gar nicht mehr geht, oder nur noch in ein paar kleinen Sekten, ist zu sagen, ist das Ganze zu verbinden mit so einem du musst, du sollst und so macht man das. Das, also alles, was so einen Druck aufbaut. Und ich hoffe, dass wir über die Schiene auch wieder Freude am Gebet finden. Ich meine, ich habe jetzt noch mal kurz gedacht, wir haben vorhin auch kurz. Und wir haben ja auch, irgendjemand hat mal angerufen und gesagt, ihn würde es interessieren, was denn Gebet eigentlich bringt, sozusagen, wie Gott funktioniert.
Ja, ja.
Und irgendwie wollten wir darüber jetzt heute eigentlich nicht reden, aber da wir das jetzt quasi vorhin ja doch schon drin hatten, ne, jetzt hier, als du erzählt hast, wie ihr das bei euch früher gemacht hattet, da mussten alle Gebetsanliegen durchgebetet werden und jetzt ist Argentinien dran und so weiter.
Ja.
Also die Vorstellung, dass das notwendig ist, damit der Missionar in Argentinien nun auch sein Stück vom Segenskuchen abkriegt, die finde ich echt schwierig. Ey.
Ja, also ich finde die auch schwierig.
Die macht mir echt Mühe. Also dieses, an meinem Gebet hängt, ob du den morgigen Tag überlebst, Gofi. So nach. Das ist ja letzten Endes, wenn man es mal auf die Spitze treibt, die Vorstellung. Also das finde ich von der Vorstellung schon mal sehr, sehr schwierig. Und ich finde es auch von der Vorstellung schwierig, dass ich irgendwie, in der charismatischen Welt gibt es dann ja auch so Formulierungen wie, unser Gebet bewegt den Arm Gottes.
Ja, habe ich auch oft gehört.
Ne? Also das, die Vorstellung ist, mein Gebet bringt Gott dazu, irgendwelche Dinge zu tun. Boah, und das sind so Sachen, die finde ich sehr seltsam. Also, weiß nicht, das...
Aber es sind auch irgendwie, Versuche. Meine Gemeinde würde heute wahrscheinlich dann immer noch sagen, ja, wir haben natürlich nicht geglaubt, dass jetzt an diesem Gebet alles hängt. Wir wollten einfach gehorsam sein. Gehorsam war ein ganz hoher Wert.
Ja.
Ne?
Ja.
Wir sind aufgefordert in der Heiligen Schrift zum Gebet.
Ja.
Wir wollten es halt tun.
Ja.
Und das scheint irgendwie die Kultur, das hat der Kultur dieser Gemeinde entsprochen.
Ja.
Also Listen und, keine Ahnung, Fahrpläne oder ich weiß es nicht. Dann haben die es eben auf ihre Art gemacht.
Ja, ich will das auch gar nicht verurteilen.
Es sind Versuche, ich will nur sagen. Also, wir alle schlagen uns da durch ein echtes Dickicht, was dieses Thema angeht. Und die Frage ist, ja, wie macht man es denn? Ja. Wie kann man es denn machen?
Ja, wie kann
und das ist auch die Frage von Anna letztendlich.
Genau, das ist die Frage
wie macht ihr es denn?
Von Anna. Also letztendlich, ich will es nur kurz, nicht, dass man uns vorwirft, jetzt reißen wir hier so ein Thema an und dann beantworten wir es nicht.
Ja.
Wirkt Gebet überhaupt und wie ist das denkbar und so weiter? Keine Ahnung, darüber können wir vielleicht irgendwann nochmal intensiver reden. Also die Frage finde ich,
es bleibt mysteriös, finde ich.
Es bleibt mysteriös. Wobei ich zugeben muss, dass seit ich darüber nachdenke, also wie gesagt, früher habe ich gedacht, okay, wir müssen beten. Das ist so. Steht in der Bibel, fertig.
Ja.
So.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, wie gesagt, Gott braucht mein Gebet.
Aha.
Ne? Und wie gesagt, das hat eine ganze Menge Druck aufgebaut und alles Mögliche.
Ja.
Und seitdem ich mich quasi daraus auch gelöst habe, aber auch über Gebet nachgedacht habe und die Frage bewegt habe, ja, wie ist denn das? Kann ich tatsächlich den Arm Gottes bewegen?
Mhm.
Und da kam ich irgendwann zu dem Gedanken zu sagen, nee, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich Gott bewege.
Mhm.
Entweder bewegt Gott mich, aber also ich bin nicht ein Gottesbeweger, sondern wenn, dann ist Gott ein Menschenbeweger. So, ja.
Ja.
Also es kann ich, ja, so, oder dass Gott abhängig sei von meinem Gebet oder all diese Erklärungsmodelle, warum Gebet wichtig ist. Die wollen ja letzten Endes einen Beleg dafür schaffen, warum es wichtig ist, dass wir beten.
Ja.
So.
Ja.
Und ich bin dazu keinen schlüssigen Antworten gekommen nach dem Motto, Fürbitte funktioniert so und so.
Mhm.
Oder, keine Ahnung, irgendjemand, der eine wird geheilt, obwohl niemand für ihn betet, einfach so.
Mhm.
Und der Nächste hinterlässt irgendwie 3 Kinder und eine Frau und stirbt an Krebs, obwohl eine ganze Gemeinde monatelang für ihn betet.
Ja, ja, genau.
Das ist ja nun mal so.
Ja.
Da kann man ja nichts, also,
ja.
Und vor dieser Frage stehen wir ja. Also, auch wenn ich darauf keine systematische Antwort gefunden habe, die gesagt hat, so funktioniert's, hat es dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, geht's beim Gebet nicht unter Umständen eigentlich um was anderes? Nämlich nicht um die Frage, keine Ahnung, wird meine Bitte erhört?
Ja.
Oder wie kriege ich es hin, dass Gott meine Bitte erhört?
Hm.
Ja? Hm. Auch eine große Frage, die man haben kann.
Ja.
Die stelle ich mir heute ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja.
Ich bitte auch relativ wenig inzwischen, weil ich irgendwie auch denke, ja, der liebe Gott weiß das doch alles.
Hm.
Also wieso muss ich das dem denn alles noch haarklein genau erklären, dass es gerade so und so ist? Was muss ich dem eigentlich noch alles groß erklären? Ja. Sozusagen, noch bevor das Wort auf deinen Lippen ist, sagt die Schrift, kennt er das, was auf deinem Herzen ist.
Ja. Wenn allerdings ich etwas habe, was mir wirklich wichtig ist, also wo ich zum Beispiel mich um eine Person ängstige,
ja.
Dann wird mir die Frage oder dann wird mir der Gedanke, das weiß der liebe Gott ja sowieso schon alles, ziemlich egal sein, ich werde trotzdem beten. Ich kann gar nicht anders als beten.
Ja, das mache ich auch.
Und ich würde sagen, es geht vor allen Dingen darum, sich mit Gott eins zu machen. Das, okay. Ich würde sagen, das ist die Quintessenz von Gebet. Wenn wir für etwas beten, wovon wir wollen, dass es geschieht, auch im Guten, also dass Sklaven befreit werden, dass Missionare bewahrt werden, dass irgendetwas Gutes in unserem Land passiert oder in unserer Gemeinde, dann geht es doch auch vor allen Dingen darum, dass wir hoffen oder dass wir davon ausgehen, dass Gott das auch möchte und dass wir uns, indem wir dafür beten, mit ihm auch eins machen. Also es geht um eine Gemeinschaft zwischen mir und Gott, glaube ich, oder?
Das ist schön. Da denke ich, Rob Bell hat mal eine Formulierung gebraucht, die habe ich in einem Video von ihm gesehen. Die hat mir zum ersten Mal einen Zugang zum Thema Gebet gegeben, jetzt auch zu einem Thema wie Fürbitte oder so.
Mhm.
Und zwar, da habe ich zum ersten Mal gedacht, so könnte es sein.
Ja. Ja?
Und zwar spricht er davon, Gott, der Schöpfer, der in seiner Kreativität die Erde geschaffen hat und der ja immer noch schöpferisch tätig ist.
Ja.
Ein schöpferischer Gott, der kann gar nicht anders als kreieren, Frieden kreieren, der will Frieden schaffen und so weiter. Aber er ist Gott ist der Inbegriff schöpferischer Kreativität. Mhm. Und Gebet, sagte Rob Bell, und den Gedanken fand ich so schön, ist, ich mache mich mit dieser kreativen Ader Gottes eins,
ja,
und werde Teilnehmer an dieser Kreativität.
Ja.
Und mein Gebet drückt sozusagen mein Hineinspringen in diesen kreativen Fluss aus, mhm, in die Welt zu fließen, um mit meinem Gebet Gutes zu tun.
Ja, ich glaube, genau so ist es. Das glaube ich auch, ja.
Damit konnte ich was anfangen.
Genau.
Nicht den Arm Gottes bewegen oder so.
Nein, sich mitreißen zu lassen. Also genau. Mhm. Und ich verstehe mehr und mehr die Bibel so, dass Gott den Menschen zur Mitarbeit aufruft. Also ja, als Partner in einer gemeinsamen Sache oder einer Sache, die er anstrebt, die er vorantreibt und wo er möchte, dass wir mitkommen. Und ja, ich glaube, dafür zu beten, für etwas zu beten, ist, sich damit eins zu machen, also diese Einheit mit Gott zu suchen. Ja. Weißt du, diese Stelle in Römer 8, wo Paulus sagt, der Geist Gottes betet mit unaussprechlichen Seufzern, ja, aus uns heraus. Ne?
Und vertritt uns.
Und vertritt uns im Gebet, ja, genau. Die verstehe ich mittlerweile so. Also das ist jetzt, ich muss noch mal ein bisschen weiter ausholen, aber ich hatte einen ganz tollen Vortrag gehört von Andy Wright. Ich komme ja öfter auf den zu sprechen. Das ist irgendwie ein Theologe, der mich geprägt hat. Ne?
Ja, sehr schön.
Und der hat in diesem Vortrag gesagt, es ist gut, dass die Kirche mit beiden Beinen mitten im Leid der Welt steht.
Ja.
Denn es wäre überhaupt nicht glaubwürdig, wenn wir sozusagen an den Seitenauslinien stehen würden und die Welt anfeuern würden und sagen würden, hier, gebt euch, strengt euch an und wir wissen übrigens den Weg und so. Wir sind mit der Welt zusammen, mittendrin,
ja,
in the thick of things, ne? Also mitten im Dickicht, mitten in den Problemen. Und hier übernehmen wir die Rolle als Kirche. Wir sind tatkräftig dabei, wir helfen, wir leiden mit, also tatsächlich aktiv. Wir haben nicht nur Mitleid, sondern wir leiden mit. Mhm. Und wir beten natürlich.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, das gibt mir einen Schlüssel für Römer 8, denn wenn der Geist Gottes mit unaussprechlichen Seufzern aus mir heraus betet, dann bete ich zwar, aber es ist Gott selbst, der aus mir heraus betet.
Ja.
Und oft auch in Situationen, in denen mir echte Gebete überhaupt gar nicht mehr einfallen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich das überhaupt noch verbalisieren soll, was hier ja gerade läuft. Ne?
Ja.
Und doch vereint sich da der gläubige Mensch, die gläubige Gemeinschaft und Gott. Und gemeinsam werden Gebete gesprochen,
ja,
von denen ich dann auch hoffe, dass sie tatsächlich was bewirken. Also, dass sie
ja
nicht nur Sympathiebekundung sind, ne?
Ja.
Oder so Solidaritätsbekundung,
ja, ja,
sondern dass durch Gebet tatsächlich auch Fakten geschaffen werden, durch das Sprechen Gottes Fakten geschaffen werden.
Ja, genau, das wäre die Vorstellung. Ne? Gott spricht,
ja,
ne? und kreiert,
ja,
durch sein Sprechen. Und im Gebet stimmen wir mit Gott ein,
ja,
und werden zu Mitschöpfenden.
Ja.
Und so kann ich mir das denken. Also so ist das irgendwie, so macht das Sinn, dass es dass wir quasi, ja, dass Gott, wir mit Gott und Gott mit uns, ne, nicht, ja, wir mit Gott und Gott mit uns,
ja,
in unseren Worten schöpferisch in der Welt etwas bewirken.
Ja, so. Und weißt du was?
So.
Und ich glaube, dass dann eben auch gar nicht mehr nur Worte, das weitet total das Feld für das, was Gebet alles sein kann.
Ja.
Wenn ich neben einem Sterbenden sitze und weine,
ja,
dann glaube ich, dass das eine Form von Gebet sein
kann. Ja, Amen.
Ne? Da muss ich nicht irgendwie,
ja,
Worte finden,
ja,
und Herr Jesus, ich bitte dich und ich,
ja,
danke dir,
ja,
und ich wollte nochmal sagen, sondern allein mein Dasein, mein Mitleiden,
ja,
oder mein Lachen, wenn wir feiern, ne?
Ja.
Wenn wir uns freuen. Jede Party kann, glaube ich, meiner Ansicht nach dann auch eine Form von Lobpreisgottesdienst sein, weil wir sagen, danke für dieses Leben.
Genau.
Danke, dass es so schön ist.
Das wäre mir auch so wichtig, dass wir Gebet wesentlich weiter fassen,
ja,
als nur gesprochene Worte.
Genau.
Und Paulus macht das ja zumindest an dieser Stelle vor.
Ja.
Der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
Ja.
Also eben gerade nicht formulierbarem.
Genau.
So.
Genau.
Also dass wir, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine protestantische Eigenart. Ne? Wir haben uns ja in der Reformation dann eben sehr auf das Wort und auf die Verkündigung des Wortes. Und es ist alles sehr linkshirnig geworden. Also
die Sprache scheint genau sehr wichtig zu sein für uns.
Ja, und ist ja auch durch. Ich meine, man muss sagen, ich habe das auch neulich in einem Vortrag gehört, dass es wohl so ist, dass das Judentum, dass es mit einer der Verdienste des Judentums ist, dass es Gebet und Verbalisation des Gebetes, also gesprochenes Gebet, so groß gemacht hat.
Ach ja.
Also früher war das wohl in den Religionen eher so, da spielte ein gesprochenes Gebet, wenn du morgens aufstehst, überhaupt keine Rolle. Mhm. Sondern da hattest du deine Rituale, die hat der Priester meistens gemacht und natürlich wurden dort auch Sätze gesprochen oder auch ein Gebet formuliert. Aber du als normaler Gläubiger bist dann da halt zu deinem Kult gegangen, hast da mitgemacht und ansonsten hast du halt dein Leben gelebt. Und das Judentum hat, und das drückt sich ja wundervoll dann in den Psalmen aus, eben, ob zum ersten Mal, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall das Gesprochene, also die Unterhaltung mit Gott,
ja,
könnte man
ja
sagen,
ja,
das mit Gott Sprechen,
ja,
groß gemacht, also in die persönliche Frömmigkeit reingeholt. So, also dass Gott nicht mehr einer war, dem du einfach nur irgendwie so ein Opfer bringst oder so, oder den du rumkriegen musst, sondern ein Gegenüber, mit dem du in einen Dialog trittst, dem du deine Klage und deine Freude und so weiter sagst. Und das ist natürlich super. Und die Reformation hat das natürlich auch unterstrichen.
Ja.
Und gleichzeitig ist sie halt dazu übergegangen, anders als der Katholizismus oder die orthodoxe Kirche, meines Erachtens auf dieser Seite runterzufallen.
Ja.
Also Gebet sind Formulierungen. Und am wichtigsten ist es, dass du die richtige Formulierung triffst, sage ich jetzt mal, wenn es dann irgendwie und man dann irgendwie nur noch denkt, Gebet ist, ja, Herr Jesus, und bei mir ist es gerade so und so und so und ich bitte dich um das und ich bitte dich um jenes und segne doch auch noch XY und danke auch dafür, dass ich heute Nacht in meinem Bett nicht umgekommen bin.
Ja.
Irgendwie so.
Also ich bin da ja auch noch ganz stark in den total. Das ist so.
Ja,
also,
ich
finde es gut, dass du es gerade ja auch positiv bewertet hast. Ne? Das jüdische Erbe, der Dialog mit Gott und so. Und klar, ich würde auf jeden Fall sagen, aber das ist ja nicht alles. Gebet ist ja noch viel, viel größer.
Also,
aber ich will nur sagen, ich bin da auch noch ganz stark. Also ich löse mich von diesem rein verbalen Gebetsverständnis gerade irgendwie und versuche irgendwie das weiter zu fassen. Aber von meiner persönlichen Spiritualität bin ich schon noch immer ziemlich stark bei dieser Sprach.
Ich will das auch gar nicht abschaffen. Auf gar keinen Fall. Ne? Das ist ein Riesenschatz und zu verbalisieren, Gott gegenüber oder in einer Gebetsgemeinschaft. Manchmal ist es auch so, in Gebetsgemeinschaften denke ich manchmal, da sagt man ja auch nicht nur Gott was.
Ja.
Und das meine ich jetzt nicht nur negativ nach dem Motto, mein Gebet ist eigentlich eine Predigt für Bruder XY, der mal darauf hingewiesen werden muss, dass in seinem Leben nicht alles richtig läuft.
Mhm.
So meine ich es gar nicht. Also das kommt natürlich auch vor, das ist ja richtig scheiße.
Ja.
Sondern ich meine, wenn ich in der Gebetsgemeinschaft bin und man miteinander Gebete spricht, da erfahre ich ja auch was über den, der betet.
Ja.
Und ich nehme Anteil an seinem Leben. Mhm. Also das hat durchaus auch eine soziale Funktion.
Mhm.
Also ich spreche zu Gott und gleichzeitig auch zu meinem Gegenüber. Und das finde ich gar nicht schlimm, solange es nicht irgendwie so Showgebete sind. Oder nee, so, ne?
Aber man sitzt ja schließlich im selben Raum. Es wäre ja auch irgendwie komisch, die anderen auszublenden.
Oder? Ja, natürlich. Ich will nur sagen, Gebet hat in der Gebetsgemeinschaft auch eine hohe soziale Funktion.
Ja, ja.
Und die finde ich auch durchaus gut und wichtig.
Mhm.
Von daher würde ich auch das gesprochene Gebet überhaupt nicht abschaffen wollen, weil letzten Endes, damit du mitkriegst, wie es mir geht, das kriegst du halt nur mit, wenn ich was sage.
Kann sein, ja.
Also zumindest, also natürlich, wir kennen uns nun auch ein bisschen mehr und du spürst auch Dinge, logisch. Aber trotzdem, also wenn ich Dinge ausdrücke und formuliere, Gefühlen Worte gebe, fällt es dir leichter mitzufühlen und so weiter. Ja. Genau, also
ich hatte nur mal so mit dem Satz von Paulus zu kämpfen, betet ohne Unterlass. Und da habe ich gedacht, ja, wie bitteschön soll das denn gehen? Und ich habe sofort natürlich gleich wieder ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ja.
Weil ich gedacht habe, das kann ich ja gar nicht. Ja. Also wenn ich ja, so ganz ehrlich bin, bete ich ja eigentlich nur morgens eine Viertelstunde und abends vor mir ins Bett gehen und noch vorm Essen. Ja. Und manchmal, wenn ich im Bus sitze. Ja. Ne? Aber ohne Unterlass, Hilfe, das schaffe ich ja nie.
Ja.
Und dann aber
die
irgendwann...
Die Charismaten sagen dann, das ist das Sprachengebet.
Ja, aber...
du musst dann die ganze Zeit...
ja, aber...
Ja, also, der, also sagen auch nicht alle Charismaten, das ist Quatsch. Also,
der Gedanke, dass Gebet ja auch etwas Nonverbales ist, hat mir in der Situation natürlich geholfen, weil ich gedacht habe, okay, was kann denn noch alles Gebet sein?
Ja.
Und wenn du dann sagst, ohne Unterlass, also andauernd, ja, dann kommst du ja ganz schnell irgendwie zu dem Punkt, dass du denkst, beten kann auch eine Form von Lebensstil sein. Also die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, kann man vielleicht auch als Gebet verstehen.
Hossa Talk!
Ja, unbedingt, genau. Das, ich fand das so schön, dass du das vorhin so klar gemacht hast, irgendwie, dass es ganz vielfältige Formen von Gebet geben darf und sollte und müsste und gibt.
Genau, so. Ich würde sagen, gibt's.
Gibt.
Ob wir es wissen oder nicht.
Ja.
Ich glaube, wir beten häufig, ohne es zu wissen.
Ja.
Ganz im Ernst.
Genau.
Und das ist einfach eine metaphysische Tatsache. Das Gebet ist da. Das lebt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Immer.
Ja, und da sind wir jetzt ja natürlich Pfingsten heute.
Ja.
Ja? Wenn die Episode rauskommt. Und du hast es ja gesagt, der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
Ja.
Der Geist Gottes, darum geht es an Pfingsten. Also betet ohne Unterlass. Das ist im Grunde, wird auch immer mehr mein Horizont, dass ich irgendwie denke, früher habe ich das so flapsig gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie viel betest du so, habe ich immer gesagt, du, mein ganzes Leben ist ein Gebet.
Ja.
So aus Spaß.
Ja, ich sehe das mittlerweile.
Aber heute meine ich das ernst eigentlich. Also ich weiß nicht, ob mir das immer bewusst ist oder so, aber eigentlich glaube ich, wenn der Geist Gottes in mir lebt und mich vor Gott vertritt, was immer das unaussprechliche Seufzen nun auch bedeutet, dann glaube ich eigentlich, dass mein ganzes Leben ein Gebet ist.
Ich glaube das. Ja. Und weil wir ja auch nach unserer Praxis gefragt wurden von der Anna. Bei mir sieht es so aus, dass ich manchmal den Tag mit einem Gebet beginne.
Ja.
Ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, wie man das machen kann. Manchmal bekreuzige ich mich morgens, bete das Vaterunser und schicke noch ein kurz selbstformuliertes Gebet hinterher.
Ja.
Wenn ich morgens zum Beispiel für meine Familie das Frühstück mache. Ich stehe morgens um 5:30 auf, dusche, dann mache ich das Frühstück, bin noch alleine in der Küche, die anderen stehen später auf als ich. Ja. Dann habe ich ein paar Minuten Zeit. Kurz bevor ich die Zeitungsartikel über Werder Bremen lese, bete ich.
Ja.
Und dann verstehe ich das tatsächlich so, dass ich mein Leben als Gebet verstehe. Und das heißt, manchmal tauche ich so in meinem Bewusstsein sozusagen so an die Oberfläche und sage, und spreche tatsächlich ein kurzes Gebet. Jesus, bitte sei bei meiner Familie. Bitte hilf mir bei dieser Sache. Wir machen Hossa Talk zum Beispiel. Ne? Ja. Leite uns dabei. Und abends tauche ich vielleicht auch manchmal wieder auf so und denke, oh Jesus, war ein schöner Tag. Ich danke dir. Ne?
Ja.
Und dann tauche ich aber wieder ab und ich habe so... Meine Vorstellung, über die ich auch nicht permanent bewusst nachdenke, ist, dass ich einfach in so einem Gebetsflow bin, dass ich, dass Jesus da ist, dass er mich hört, dass er jeden Gedanken von mir kennt und dass ich jederzeit mit einem kurzen Satz diese Verbindung mir bewusst machen kann. Aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich mir Gebetszeiten nehme. Ich hab versucht, das mal in meinen Tagesrhythmus zu übernehmen. Das klappt bei mir nicht. Mittagsgebet oder sowas.
Ja, das...
Kriegt das nicht gebacken.
Ja, das fällt mir auch schwer, wobei ich glaube, da sind Menschen auch sehr unterschiedlich. Also ich glaub, da gibt es auch sehr unterschiedliche Wege.
Ja.
Meine Frau macht zum Beispiel gute Erfahrungen damit, ein Gebetstagebuch zu schreiben.
Mhm.
Vielleicht so einmal die Woche oder so.
Mhm.
Die sagt, die kriegt das gar nicht gut hin, so stille Zeit machen oder so. Aber so einmal die Woche sich irgendwie eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und ein Gebetstagebuch schreiben, das funktioniert für sie sehr gut.
Mhm.
Und dann gibt es wieder andere Leute, die machen das eher ritualisiert, wirklich morgens 5 Minuten oder 10 Minuten oder so. Mhm. Und ich glaube, da gibt es so viele Wege, wie es verschiedene Menschen gibt.
Ja.
Und auch, man darf da auch seinen eigenen Weg finden, wie man mit Gott am besten tickt,
ja,
sozusagen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass der liebe Gott nur auf gesprochene Gebete steht oder nur auf gemalte Bilder oder nur auf bla bla bla. Mhm. Also
ja,
da ist mehr drin. Das Feld ist weiter, sozusagen.
Die Herausforderung besteht vielleicht darin, rauszufinden, was zu mir gut passt.
Genau.
Oder?
Genau,
das ist die Herausforderung.
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und da finde ich sozusagen, ist der Protestantismus leider von seiner Tradition her sehr arm.
Mhm.
Weil er eben sehr stark das gesprochene Wort favorisiert.
Mhm.
Und da hat die katholische Kirche mit ihren 1000 verschiedenen Exerzitien zum Beispiel einen wesentlich größeren Pool an Dingen, Rosenkranz beten.
Mhm.
Ja, ist ja mit so einer Perlenkette, es ist eine ganz andere Übung.
Mhm.
Du hast was in der Hand, wiederkehrende Gebete, also sprich, oder das Herzensgebet, das mache ich gerne zum Beispiel.
Wie geht das?
Das Herzensgebet ist, dass du mit deinem Atem betest.
Aha.
Und zwar beim Einatmen. Also es gibt es in verschiedenen Formen. Ich mache zum Beispiel die, passt jetzt schön zu dem Talk mit dem Jens, da hatten wir es ja am Ende, das Yahweh in dem Tetragramm ja wie Atem klingt,
ja,
ne?
Ja.
Dass ich dann beim Einatmen ja und beim Ausatmen weh denke.
Okay.
Also ne, mein Atem atmet den Namen Gottes.
Mach mir das mal ganz konkret. Also du nimmst dir dafür bewusst Zeit.
Ja, zum Beispiel beim Spazierengehen.
Beim Spazierengehen,
ja.
Okay. Und dann gehst du also und bleibst du bei diesem Namen einfach oder verbindest du das noch mit irgendwelchen Sätzen zusätzlich oder so? Oder?
Nee, also die Idee beim Herzensgebet ist eben nicht, dass du, also es gibt es auch in der Form, dass man sagt, beim Anatmen Jesus Christus und beim Ausatmen erbarme dich meiner.
Ja.
Das ist das Bekannteste,
ja,
eigentlich.
Ja.
Die Idee ist eben nicht, dass du Gott etwas sagst,
aha,
sondern dass du, also ich meine, Gott muss ja nicht Yahweh hören die ganze Zeit, Yahweh, 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 und der Gott oben, yay, heute waren es 178 Mal, oder dass nun der Herr Jesus da sitzt und uns zählt, okay, erbarme dich, meine 1, 15, 73, 74, jetzt mache ich's. Es ist ja albern,
ja.
Darum geht's nicht, also
ja,
es geht nicht, sondern es ist eine meditative Übung, die dich mit deinem Atem zusammenbringen soll und gleichzeitig dich dazu bringt, ein Gebet an Gott zu richten, wo es aber nicht darum geht, also es geht mehr darum, Gott zu spüren, als Gott was mitzuteilen.
Ah, ja.
Und das ist der Weg, dein Denken zur Ruhe zu bringen. Das ist beschäftigt, ne? Weh, ja, weh, oder? Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.
Mhm.
Und es bringt dich in so einen Rhythmus. Also das ist ja so eine Wiederholung, ein sich immer wiederholendes Ding,
ja,
was dir dabei helfen soll, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen und dich trotzdem in einer Verbindung, einer bewussten Verbindung mit Gott zu halten. Genau, weil man, das Herzensgebet kommt, glaube ich, aus der Ostkirche, weil man einfach glaubt, dass es manchmal hilfreich ist, wenn wir über die Ebene unseres Verstandes mit Gott Kontakt, also wenn wir über die Ebene des Verstandes hinaus mit Gott Kontakt aufnehmen.
Ja.
Oder man könnte auch sagen, unter unserem Verstand durchschlüpfen zu Gott. Also die Idee wäre, dass unser Verstand, unser rationales Denken uns meistens daran hindert, Gott zu spüren, weil wir alles einordnen, weil wir alles bewerten, weil wir alles einteilen. Und da sind wir dann übrigens bei der Mystik. Die Idee ist, dass du quasi hinter dem Verstand Gott findest.
Ja.
Nicht über den Verstand, also nicht, dass man nicht auch mit dem Verstand Gott finden kann, ne? Wir sollen ja auch Gott mit ganzem Verstand lieben und so, ja. Aber eben auch von ganzem Herzen.
Ja.
Und mit ganzem Gemüt,
ja,
ja, also quasi hinter dem Verstand ist diese...
Hinter dem Horizont geht's weiter.
Ja, ist diese Energie, und du versuchst auf diesem Wege eben über eine andere Ebene als Herr Jesus erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, so deinen Finger in die Wundmale Jesu zu legen, sage ich jetzt mal platt, als Bild. Mhm. Ja? Mhm. Das finde ich gut. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja irgendwie, ich finde Mystik als Zugangsweg zu Gott spricht mich sehr an, eben weil mir, und da kann ich auch noch mal kurz beantworten, was sich bei mir geändert hat. Das hatte die Anna ja gefragt, in meiner Dekonstruktionsphase. Bei mir hat sich vor allen Dingen geändert, dass ich immer weniger Worte habe zum Beten. Hm. Also früher konnte ich problemlos irgendwie eine halbe Stunde dem lieben Gott das Ohr abkauen. Mhm. Oder auch in Gebetsgemeinschaften so super lange Gebete sprechen. Ja. Ja. Das fällt mir heute immer schwerer. Mir fällt es auch immer schwerer, Lobpreislieder zu singen. Mhm. Weil ich, wie gesagt, weil mir die Worte oft so... ich die zu platt finde. Mhm. Ich daran keinen Gefallen finde. Ich irgendwie denke, ja, das ist so... Hä? Weiß auch nicht. Also meine Erfahrung ist die, dass meine Worte weniger geworden sind. Und dann eben natürlich auch die Frage, naja, der liebe Gott weiß ja eh, was ich ihm sagen wollen würde. Mhm. Und ich seitdem auf dem Weg bin, Gott mehr in der Stille zu suchen. Mehr im Nichtgesagten. Mehr im... nicht formulierten.
Witzigerweise hat das ja Jesus auch gesagt. Macht nicht so viele Worte wie die Heiden. Euer himmlischer Vater im Himmel weiß sowieso, was ihr braucht.
Geht ins stille Kämmerlein.
Ja.
Ja. Ganz genau.
Das er weiß Jesus sowieso, gesagt. Was ihr braucht.
Er weiß, was ihr braucht.
Das hat Jesus gesagt.
Ja, das hat Jesus gesagt. Ja, und das ist, genau. Und deswegen finde ich solche Modelle oder Ideen wie das Herzensgebet eine schöne Methode. Also einfach um... Und dabei hilft mir natürlich der Gedanke, also solange Gebet nur etwas Formuliertes ist, dann bist du natürlich verloren, wenn du keine Worte mehr hast.
Stimmt, ja.
Aber wenn ein Gebet auch ein staunendes vor Gott sitzen in der Stille ist.
Kontemplation.
Kontemplation. Wenn das auch Gebet ist.
Ja.
Dann, und meine Erfahrung ist, seitdem ich mich da zumindest ein bisschen mehr reinübe, mir fällt das schwer, ich bin ja so ein Kopftyp, seitdem ist mein Gebetsleben reicher geworden.
Ich habe eine Zeit lang so eine Gebetstechnik oder Meditationstechnik ausprobiert, die... habe ich aber nur selten gemacht und mache es auch nicht mehr so oft, weil mir das irgendwie zu heiß ist, weil ich da so verrückte Erlebnisse da hatte, die sind mir ein bisschen zu scary irgendwie.
Erzähl mal.
Also es nennt sich das Herzensgartengebet und ich habe das gefunden in einem Buch von Thomas Weißenborn. Ich glaube, das heißt Gott in uns, meine ich. Das ist ein Buch über den Heiligen Geist. Eine ganz kurze Basic-Einführung. So, ne? Was ist der Heilige Geist?
Ich habe gerade gedacht, du wolltest sagen, eine kurze Biografie.
Nein.
Ohne Biografie, ohne Heiligen Geist, das weiß ich.
Nee, deswegen das ist so ganz basal. So, ja. Ne? Aber für alle, die auch das Basale gerne nochmal lesen wollen, ich meine, es heißt Gott in uns von Thomas Weißenborn.
Ja.
Und als Anhang, als Epilog sozusagen, beschreibt er da eine Meditationsform, die ich dann ausprobiert habe. Und das geht so. Du setzt dich auf einen Stuhl, du schließt die Augen, du versuchst aber eine Sitzhaltung einzunehmen, dass du nicht so schnell einschläfst. Dann öffnest du dich Gott und du sprichst ihn an und sagst zu ihm, Heiliger Geist, führe mich in meinen Herzensgarten. Und das bedeutet, dass du dir dein eigenes Leben, dein eigenes Herz wie einen angelegten Garten vorstellst.
Ja.
Und das Ziel ist es, diesen Garten zu betreten unter der Anleitung des Heiligen Geistes und am Ende vielleicht sogar möglicherweise darin Jesus zu treffen.
Ja.
Und mehr Anleitung gibt es nicht. Mhm. Und die Technik besteht jetzt darin, dass du dich traust, dir das aktiv vorzustellen. Mhm. Ich visualisiere mich dann also auf einer Wiese und ich stehe vor einem Gartentor. Und ich stelle mir das Tor konkret vor. Wie sieht das aus? In meinem Fall ist das ein Metalltor, verschnörkelt, so, ne?
Ich habe das, glaube ich, mit Christina Brudereck schon mal zusammen gemacht. Also sie hat so eine geführte Meditation gemacht, was so in die Richtung ging. Aber erzähl weiter.
Genau, und dann sagst du, dann stellst du dir vor, dass du die Hand auf die Klinke legst, du öffnest das Tor, du betrittst den Garten und dann machst du dich auf Entdeckungsreise durch deinen Garten. Was ist da? Und ich habe bisher jedes Mal erlebt, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt meine Gedanken verselbstständigen. So, dass ich mir erstmal denke, ah ja, das ist eine schöne Hecke mit, ich weiß nicht, wie die Bäume heißen, so Nadelgehölz, da gehe ich mal um die Ecke. Und plötzlich habe ich angefangen, Pflanzen zu sehen, Beete zu sehen, von denen ich jetzt nicht gewusst habe, dass ich mir die vorstelle. Ich habe Früchte zum Beispiel gesehen, von denen ich nicht gewusst habe, dass ich die jemals schon mal irgendwo entdeckt hätte.
Ja. Und darf ich kurz fragen, steht die Hecke dann für irgendwas oder ist es einfach eine Hecke?
Das ist gar nicht so klar.
Also ist es symbolisch oder ist das...
Das ist völlig unklar. Aha. Im ersten Moment hat das für mich zumindest keinerlei Bedeutung gehabt. Ja. Es war einfach nur ein Raum, eine Kulisse, die ich gesehen habe. Aber da hätte ich jetzt mich also geistig sozusagen davor stellen müssen und mich fragen müssen, steht das jetzt für irgendwas?
Ja. Okay.
Das wusste ich nicht. Ich habe erstmal nur diesen Garten wahrgenommen und habe gedacht, aha, so sieht das hier aus, hochinteressant. Ein Beet da angelegt, dann habe ich Flächen gesehen, die waren noch völlig unbestellt, ist noch keine Arbeit passiert, das war einfach nur Wildwuchs und ich fand ich ganz interessant und dachte, naja, und dann habe ich mir natürlich solche Gedanken gemacht, was könnte das jetzt über mein Leben aussagen, sagt das mir was irgendwie, aber ich habe da keine konkreten Antworten gehabt und dann, ich habe das glaube ich bisher 3 oder 4 Mal gemacht.
Und dann, machst du das dann ganz alleine für dich?
Ich habe das in den Fällen ganz alleine gemacht und ich habe es 2 Mal angeleitet.
Okay.
Weil ich so interessante Erfahrungen gemacht habe, dass ich dann irgendwann gedacht habe, das könnten anderen Leuten ja auch helfen.
Ja.
Und dann bin ich, das eine Mal zum Beispiel, bin ich dann irgendwann, hatte ich den Eindruck, ich bin jetzt genug durch meinen Garten gewandert. Ich will mich jetzt mal hier in die Mitte begeben. Ja. Ich will sowieso eigentlich am liebsten Jesus direkt treffen. Der Garten interessiert mich gar nicht so. Ich bin nicht so der Gartenfreund, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, ja.
Es ist auch nicht wirklich ein Bild, was mir entgegenkommt,
weil
ich so verliebt bin in Gärten oder sowas. Es interessiert mich gar nicht so doll. Und dann habe ich mir also vorgestellt, in der Mitte meines Gartens steht eine Bank, eine weiße Bank, auf die setze ich mich jetzt und warte auf Jesus. Und ich glaube, ich habe mir so gesagt, ich bin dann jetzt übrigens da, falls es hier irgendwas gibt, was du mir sagen willst. Und dann hatte ich verschiedene merkwürdige Erlebnisse. Zum Beispiel habe ich dann auf dieser Bank gesessen und auf einmal sehe ich einen Menschen in der Mitte meines Gartens ackern. Dieser Mensch hatte eine gestreifte Schürze an, so eine Küchenschürze eigentlich, schwarz-weiß gestreift und so ein Frauenstrohhut. Weil du kennst doch diese Hüte, wo die Enden so abstehen.
Ja,
diese Strohenden so abstehen.
Ja, ja, ja.
Sah fürchterlich lächerlich aus, fand ich.
Ja.
Ich fand das eine komische Vorstellung, dass so eine komische Figur in meinem Garten schuftet. Das hat der nämlich. Der hat nämlich mit einer Hacke den Boden aufgegraben. Das war alles so von Gras überwachsen und war eine wahnsinnig körperlich anstrengende Arbeit, die der da gemacht hat. Und wie der da so ackert und ich mir denke, was macht der da in meinem Garten, merke ich plötzlich, dass das Jesus ist.
Ah.
Und da war plötzlich...
Und wusstest du das, dass das Jesus ist?
Ich habe das plötzlich gewusst, ich weiß nicht genau.
War der Heilige Geist.
Es war wahrscheinlich der Heilige Geist.
Ja.
Ich habe irgendwie gewusst, das ist Jesus. Und die Erkenntnis war irgendwie plötzlich da, der Jesus ackert in meinem Garten.
Ja.
Es gibt Dinge in meinem Leben, die brauchen Arbeit und Mühe und Zuwendung.
Ja.
Und der macht das gerade für mich.
Cool.
Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. So, ne?
Ja.
Also beschämend fand ich das auch.
Ja.
Das war tatsächlich auch sehr emotional. Das war nicht nur, oh, muss ich mir aufschreiben, brauche ich für die nächste Predigt, sondern das war eine total beschämende Erfahrung. Ich wollte fast sagen, ey, hör auf damit.
Ja.
Ne? Das ist doch meine Arbeit, die du da tust. Das ist doch nicht deine Arbeit. Also ich habe halt gedacht, das ist doch nicht deine Arbeit, das ist doch meine Aufgabe.
Ja.
Aber gleichzeitig das Gefühl zu haben oder das Bewusstsein zu haben, was ja eigentlich so eine geistliche Wahrheit ist, die wir ja immer hören, der Jesus arbeitet an uns, der kümmert sich um uns, der arbeitet an unserem Leben. Das wurde da sehr, sehr plastisch.
Das hatte so eine Erfahrungskomponente.
Das hatte eine ganz krasse Erfahrungskomponente, die mich richtig beschämt hat.
Ja, und verdammt nochmal, warum machst du das nicht mehr?
Ey, ich habe davor Angst irgendwie. Es ist so.
Also, es klingt für mich wie etwas, wo ich denken würde, das klingt nach nach der besten Erfahrung überhaupt.
Wirklich?
Ja, ich meine, ich bin ja so ein Kopftyp, ne?
Ja,
in,
ja.
Mir, in mir findet alles in Gedankenketten statt.
Mhm.
Ne? Also ich bin überhaupt nicht einer, der sich sowas vorstellen kann.
Ja.
Also ich glaube, deswegen, du bist ja auch mehr ein Künstler, ein Maler selber. Also
ja.
Deswegen fällt dir vielleicht auch so ein Zugang leicht.
Das kann sein, ja.
Ich weiß, ich bei dieser geführten Meditation mit der Christina, habe ich da auch mitgemacht und ich habe mir auch was vorgestellt und das war alles auch ganz nett, aber dass ich da was verselbstständigt hätte.
Das hast du nicht erlebt?
Nee, das kann ich überhaupt nicht.
Ach so.
Also das geht bei mir nicht. Also ich bin da zu innerlich zu sehr, also mein Denken, das kann es nicht loslassen. Mhm. Also vielleicht komme ich irgendwann mal dahin, vielleicht auch nie, weil das nicht meinem Typen entspricht. Aber zumindest das war nett, das war eine schöne Meditation, das war toll.
Ja.
Aber das, was du beschreibst, das ging.
Ich hab das öfter erlebt. Also dass da plötzlich, dass ich da rausgekommen bin aus dieser Meditation und habe gedacht, boah, ich muss erstmal wieder zu mir kommen. Mhm. Das war, weil ich da.
Ich muss erstmal beten.
Ich habe da erlebt, wie ich einer Person, die ich eigentlich sehr liebe, aber die mir meiner Ansicht nach Unrecht getan hat, dann erstmal Vergebung zusprechen musste. Ne? Das war, weil mich das so umgehauen hat. Und vor allen Dingen, es war nicht so eine abstrakte Wahrheit, du weißt, du musst vergeben, sondern. Das war so ein Überführtsein. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, ich muss vergeben.
Ja.
Es ist nicht möglich, nicht zu vergeben. Es wäre Sünde, nicht die Vergebung auszusprechen. Ich muss das machen. So. Und das, also, aber das ist, es ging auch jedes Mal so tief, ehrlich gesagt. Deshalb denke ich manchmal, oh, mache ich das? Ich weiß nicht, ich glaube, ich lese lieber Bibel. Das haut mich in der Regel nicht so um.
Ah, wie spannend.
Ja, das ist wirklich spannend.
Ja, vielleicht kannst du ja mit mir irgendwann mal so eine geführte
Sache
machen.
Weil,
wie gesagt, ich sehe mich eigentlich an so einen inneren Ort, wo ich mich ein Stück weit mehr loslassen kann. Das fällt mir ja gerade eben eher schwer.
Ich habe das mal in meiner Jugendfreizeit angeleitet mit nur 3-4 Jugendlichen.
Ja.
Und dann hat ein Mädchen so furchtbar angefangen zu weinen.
Ja.
Und ich war total erschüttert, weil ich wusste nicht, ob mir die Situation jetzt aus den Händen gleitet oder nicht. Ich war völlig überfordert.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist schon auch nicht ganz so ohne.
Also bei uns Charismatikern war früher eben...
Wein war immer gut.
Wein war immer super. Wenn irgendjemand angefangen hat zu heulen, dann wirkt der Heilige Geist gerade ganz toll.
Ich war völlig überfordert. Ich dachte, Hilfe, hoffentlich mache ich mich hier nicht irgendwie strafbar oder so. Ne? Weil ich dachte, was hast du denn erlebt? Oh, ich will das gar nicht sagen. Ich habe da was gesehen. Es war ziemlich krass.
Oh, krass.
Ja.
Ja, das ist natürlich dann sozusagen die...
Das ist nicht ohne.
Ja, ja, klar, das ist auch nicht ohne, auch je nachdem, wie man psychisch konstituiert ist wahrscheinlich.
Mhm, ja.
Wie gesagt, der eine hat dazu einen leichteren Zugang, der andere, so wie ich, dem fällt es schwerer.
Mhm.
Aber es erinnert mich trotzdem so ein bisschen an so Traumreisen, die man macht. Das finde ich ja auch sehr schön.
Ich habe erst später davon gehört, dass es sowas gibt in der Psychologie, ne? Glaube ich.
Ja, genau. Also Traumreisen habe ich selber auch schon angeleitet. Ich glaube, das kann ich auch gut.
Ja.
So. Ich habe eine schöne meditative Stimme, so, die das, glaube ich, gut macht.
Mhm.
Nur selber ist dieses innere Visualisieren... Das fällt mir schwer.
Aber das kann auch sein, dass du nicht der Typ dafür bist.
Ja, eben.
Also es kann auch sein, dass
es
überhaupt nicht dein Zugang
ist. Ja, ja. Also ich meine das auch nicht. Nur die Erfahrung, da mal Jesus irgendwie beim in mir ackern zuzugucken.
Hm. Ja, aber schön war die nicht. Also die war erschütternd.
Ja, das wäre mir egal. das stelle ich mir zumindest als ein mich ergreifendes Gefühl vor.
Ja, ergreifen war es.
Und dann denke ich, und bei mir ist... Alles, was über meinen Kopf hinausgeht, ist gut.
Mhm.
also, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber, und es stimmt auch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich in der Musik, wir hatten neulich, als wir Worship Night hatten, wo ich auch geleitet habe, und dann spielt mein Freund Lenny da irgendwie ein tierisches Gitarrensolo, und dann kann ich darin eben hinter dem Klang Gott mir zuwinken sehen.
Ja, ja, ja. ja.
Oder das Spüren.
Ja.
Da geht das dann.
Ja,
so, ne?
Ja,
aber trotzdem, so visualisieren ist nicht meins, wahrscheinlich vielleicht auch. Ist ja auch egal, also mein Gott, ne? Wir sind alle auf dem Weg. Ich sage nur von der Vorstellung her, dieses Ergriffensein, das ist immer schon was, wo ich irgendwie denke, Ach, das, Richard Rohr hat mal den schönen Satz gesagt. Hallo, mal wieder Richard Rohr. Ja. Gebet ist loslassen und die Erfahrung machen, dass man gehalten wird.
Schön, ja.
Das finde ich eine total schöne Einstiegsformulierung, wenn man sich Gedanken macht, was ist Gebet. Und das, was du beschreibst, ist, du lässt da in diesem inneren Bild los und hast dann da eine Gottesbegegnung, die anstrengend ist, klar, so, aber die ja auch was Gehaltenes hat, irgendwie so. Ne?
Ja, total, ja, das stimmt. Du fühlst dich nicht, also ich habe mich nicht ausgeliefert gefühlt in dem Sinne. Also ich glaube, ich hätte jederzeit aussteigen können. Ich hätte jederzeit die Augen aufmachen können und sagen können, so, Schluss jetzt. Aber ich habe mich nicht ausgeliefert gefühlt, also in einem negativen Sinne. Ja. Ich hatte es nicht unter Kontrolle in dem Sinne. Also ich würde sagen, ich hatte das nicht mehr im Griff, was da gerade passiert. So.
Das finde ich total spannend. Also damit kann ich, also mein Gehirn ist immer in Kontrolle.
Ja, verrückt.
Dass ich das selbstständig auf Wanderschaft macht, das habe ich noch nie erlebt, glaube ich. Mhm. Wirklich.
Ja.
Also das ist noch nicht mal, wenn ich Drogen genommen habe. Keine Ahnung, früher beim Kiffen, da sagt man, da ist es ja so schwierig, dein Denken wird so schwer.
Ja.
Ne? Und ich habe immer, also ich fand Kiffen auch nie toll, weil mein Gehirn fand das furchtbar, dass es die Gedanken nicht mehr so einfach fassen konnte.
Ja.
Dass sie so langsam gehen. Mhm. Und das war für mich völlig irritierend. Also ich bin anscheinend innerlich ein bisschen ein Control-Freak. So. Aber so, ne? Also nicht mal da.
Ja.
Nicht mal da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mein Denken auf eigene Wanderschaft macht. Mhm. Ist nicht meine Welt. Bisher. Keine Ahnung. Who knows?
Ja gut, könnte ja noch passieren.
Ja.
Aber vielleicht bist du einfach nicht der Typ.
Nö, muss auch nicht. Also wir denken jetzt ja nur ein bisschen laut darüber nach, was denn auch alternative Gebetsformen sein könnten.
Genau.
Und eben was, um wieder zu dem schönen Wort Mystik zu kommen, weil ich glaube, letzten Endes geht es bei Gebet darum, eine vielleicht unmittelbarere Gottesbegegnung zu haben, als man die im alltäglichen Leben hat, obwohl der Christus die ganze Zeit in dir ist und der Geist Gottes nicht stärker bei dir ist, wenn du betest. Also irgendwie innerlich sich zu öffnen für die Wahrnehmung Gottes.
Mhm.
So. Und deswegen finde ich auch solche Dinge wie so Übungen. Ne? Mhm. Oder das Einüben. Ne? Ich gebe bei uns in der Gemeinde gerade ein Seminar ein, das heißt, entdecke deine Spiritualität.
Ja.
Und da geht es genau um solche Fragen. Und da ist einer der wichtigsten Sätze ist, Spiritualität hat was mit Einüben zu tun.
Aha.
Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass eine regelmäßige stille Zeit hilfreich ist.
Okay.
Kein Muss.
Mhm.
Oder dass regelmäßige, zu bestimmten Zeiten ein Gebet sprechen oder eine Gebetsroutine zu haben, dass das dir hilft. Also im Grunde auch dieses Herzensgebet. Das hat ja was Wiederholendes.
Ja.
Was Wiederholendes. Weil du dann sozusagen auf einer anderen Ebene an Gott andocken kannst, als nur in der verbalen.
Mhm.
Und genau, also ich glaube ja, Gebet ist ein, ich habe das ja auch vor ein paar Folgen erzählt, ich mache gerade ganz schöne Erfahrungen damit, mich vor das Bild des Gekreuzigten zu setzen.
Ja, genau, das hast du...
das habe ich ja kurz erwähnt in der Kreuzesfolge. Ne?
Mhm, ja.
Und das ist auch schön, weil ich eben nicht... Also ganz bewusst nicht sage, und jetzt spreche ich darüber, oh Herr Jesus, wie du da hängst und so, ach Mann, und deine Wunden und das ist ja alles, oh, das tut mir ja auch so leid oder so.
Mhm.
Oder auch nicht irgendwie dabei einen Bibelvers rezitiere oder irgendwas, sondern einfach nur das Bild angucke, wie er da hängt.
Ja.
Und mal gucke, und das ist 10 Minuten lang. Ich habe mir eine Zeit genommen, dass ich versuche das jeden Tag, ich schaff's nicht jeden Tag, aber ich versuch's so oft ich kann, morgens 10 Minuten zu nehmen und das nur anzugucken. Und zu glauben, dass das Gebet ist.
Okay.
Ne? Ja. Dass ich jetzt dabei bin, Gott zu treffen.
Aha.
So. Ja. Und das Schöne und Spannende ist, wie gesagt, gerade ich glaube, weil ich so ein verbalfreudiger Mensch bin, also oder so ein Wort, also immer, oder so ein Denk. Also mein Denken ist immer in Worten.
Ja,
so.
Ja.
Und das unterbinde ich damit.
Ja, genau.
Das unterbinde ich genau. damit und lass einfach nur ein Bild zu mir sprechen. Mhm. Und meine Erfahrung bisher ist die, dass ich auf einer anderen Ebene Gott spüre als sonst, wenn ich ein Gebet spreche. Da geht eine andere Tür auf, ein anderes Fenster. Ich bin auch nicht sehr nah an diesem Fenster, aber ich merke, da kommt eine andere Lichtfarbe rein.
Ja, ja.
Und die gefällt mir.
Aha.
Die finde ich ganz spannend und so. Ich habe das Gefühl, in diesem Einüben, also in diesem mich darauf einlassen, dieses Bild von dem Kreuz, von Jesus am Kreuz. Ich nehme auch immer das Gleiche. Und manchmal gibt es Tage, da fällt mir es leichter und an anderen fällt mir es schwerer und an anderen denke ich, oh Mann, ich habe das Bild jetzt schon so oft angeguckt, das ist ja, ne?
Ja.
Aber ich mache da weiter. Ich mache da weiter, weil ich merke, da strahlt ein anderes Licht durch.
Mhm.
Eins, was ich noch nicht so gut kenne.
Ja.
Also da wird mir eine andere Nuance Gottes bekannt.
Aha.
Und im besten Fall, glaube ich, geht es genau darum bei Mystik und beim Gebet, dass Gott deinen Tellerrand sprengen darf.
Mhm.
Dass du Gott auf einer anderen Ebene kennenlernst, als du ihn bisher kanntest.
Ja.
Paulus benutzt ja dieses schöne Bild von dem Spiegel. Ne? Eines Tages werden wir Gott ansehen in Herrlichkeit und so weiter. 1. Korinther 13 meine ich habe es jetzt nicht wortwörtlich da. Aber augenblicklich schauen wir ihn an wie durch einen dunklen Spiegel.
Genau.
Es ist ja so immer wieder so faszinierend, dass er den Spiegel nimmt.
Ja.
Weil.
Okay, aber weil die Spiegel damals ja auch, naja, das waren nicht so klare Spiegel, wie wir die haben.
Ja, aber.
Oder? Also es waren so Zerrbilder, die waren.
Ja, ja, genau. Ja, natürlich. Also das Bild, was du im Spiegel siehst, ist ein verzerrtes, aber.
Ja.
Wessen Bild siehst du denn im Spiegel?
Okay.
Also,
ja,
also
wie du hier im Spiegel.
Also ich glaube, wenn wir an Gott denken,
ja.
sehen wir immer erstmal unser eigenes Gesicht.
Ja.
Also sprich, jeder hat ein Gottesbild.
Mhm.
Und Spiritualität bedeutet, den Spiegel zu polieren.
Mhm.
Und eines Tages hoffentlich durch den, ich will es nicht so leistungsmäßig ausgedrückt haben, sondern Spiritualität bedeutet für mich, Gebet bedeutet für mich die Chance, dass da nicht nur mein eigenes Bild von Gott, dass ich nicht, wenn ich an Gott denke, nur mein eigenes Bild von Gott anschaue,
ja.
sondern eines Tages dort mehr von Gott und mehr von Gott und mehr von Gott durchscheint. Und damit will ich nicht sagen, mein Spiegelbild wäre falsch, sondern Paulus sagt es ja, wir sehen wie durch einen dunklen Spiegel. Das ist völlig okay, das ist ganz normal. Du nimmst Gott erstmal so wahr, wie du selber bist.
Mhm.
Dein Gott hasst die du hast und er liebt die du liebst.
Mhm.
Ich glaube, das ist bei uns allen so.
Mhm.
Und der Weg, auf den uns das Evangelium führt, meines Erachtens, ist, indem er am Kreuz so relativ deutlich macht, dass er ganz anders ist, als wie wir uns das denken.
Ja.
Dass wir herausfinden, dass unsere eigene Vorstellung von Gott eben verdunkelt ist,
genau.
und sehr zu kurz greift. Und,
ja, interessant. Ja.
Und deswegen erzähle ich das so ausführlich, weil ich das Gefühl habe, in diesem anderen Weg, ne, in diesem Anschauen von dem Gekreuzigten, strahlt da eine andere göttliche Farbe rein, die ich noch nicht kenne. Und das macht mich total glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das.
Mhm.
Ich muss von Gott eingeholt werden.
Mhm.
Sonst steckt der in meinem Kasten.
Ja.
Und der soll da raus. Irgendwie.
Das war tief. Ich bin jetzt ganz schön platt.
Ja. Ich bin jetzt wieder warm geredet. Ich war am Anfang platt. Am Anfang habe ich gedacht,
leichte Startschwierigkeiten.
Ja, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich heute was nicht erzählen? Jetzt bin ich wieder da. Tata, Leute.
Ja, genau, stimmt. Wir haben ja auch noch Hörer. Die haben uns jetzt zugehört.
Genau. Okay, ihr lieben Leute, wir haben euch jetzt, Anna, ich weiß nicht, ob wir alle deine Fragen beantwortet haben, aber ich hoffe, so ein bisschen zumindest in unser eigenes Gebetsleben hineingucken lassen. Und ja, ist spannend, was eure Erfahrungen sind. Also vielleicht kommentiert das mal auf Facebook oder unter der Folge. Das ist ja, Govi und ich, ihr wisst es ja, wir tun ja nur so, als ob wir euch die Welt erklären. Wir wissen ja in Wahrheit gar nichts und wir brauchen eure Inputs und sind deswegen auch gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt.
Genau.
Was eure Erfahrungen sind. Genau, und dann dazu wollen wir noch mal ganz kurz erwähnen, dass es wieder zwei Hossa Talk Live-Termine gibt, die anstehen.
Das ist richtig.
Wir sind am 28.05. In Offenbach auf dem Jugendkirchentag.
Genau.
Und dann am nächsten Tag, am 29.05., sind wir in Nürnberg.
Richtig.
Mit Hossa Talk Live.
Ja.
Da könnt ihr uns treffen, da könnt ihr uns eure Fragen stellen, die wir dann dort versuchen zu beantworten.
Genau.
Oder zumindest eine davon. Und wie gesagt, bisher ist die Erfahrung, macht Riesenspaß.
Ja.
Und wir freuen uns, wenn ihr da kommt. Wo das genau ist, findet ihr auf unserer Homepage. Da gibt es einen Link.
Da gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann werdet ihr zur Webseite geleitet.
Genau, ja. Einfach unter Termine, ne? Ist das, glaube ich.
Genau.
Also 28.05. Offenbach, 29.05. in Nürnberg.
Ja, das wird schön.
Genau. Ansonsten liked uns. Schickt uns Geld.
Ja.
Ruft uns an.
Und genießt Pfingsten.
Genau.
Die Pfingstfeiertage. Genau.
Und an Pfingsten mal dem gedenken, dass da einer ist, der uns ununterbrochen, unaussprechlich vor Gott vertritt.
Genau.
In diesem Sinne?
In diesem Sinne ein leises, aber dreifaches Hossa.
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 Das waren jetzt vier.
Echt jetzt?
Ja.
Oh, ja, weil Pfingsten ist.
Ja, die Viereinigkeit. Ne? Das ist, es gibt ja mythische Gruppen, mystische Gruppen, die sagen, die Menschheit wird zum vierten Teil der Dreieinigkeit gemacht.
Nicht schlecht.
Ich finde den Gedanken sehr schön.
Ja.
Von daher, viermal heute.
Machen wir heute.
Und tschüss.
Ciao, Leute.
Hossa Talk.
Jay und Gofi erklären die Welt.